Ja, bei diesem Text treffen wir das Volk Israel unterwegs an. Das Volk Israel hat einige Abenteuer hinter sich und auch einige liegen auch vor ihnen. Es war vor Generationen in die Sklavenschaft in Ägypten geraten. Sie waren nicht frei gewesen, hatten anderen gehört, die voll über ihr Leben bestimmen konnten. Dann war Mose im Auftrag Gottes gekommen, hatte sie im Namen Gottes befreit. Sie sollten ins gelobte Land geführt werden und mussten dann aber einige Umwege durch die Wüste nehmen. Waren lange unterwegs und zurzeit lagern sie. Und es wird erzählt, dass Mose auf einen Berg steigt, den Berg Sinai, dort Gott begegnet, die 10 Gebote empfängt, noch einige Worte mehr für das Volk Israel empfängt. Gott schließt eben wieder einen Bund mit ihnen, verspricht ihnen treu zu sein und fordert aber auch Treue von ihnen. Und an dieser Stelle hier im Text erneuert Gott seine Verheißung, dass das Volk in ein Land kommen wird, in dem sie frei und versorgt sein werden. Und er malt ihnen so ein richtig schönes Bild, wie das sein wird, von einem wunderschönen Land, in dem sie alles vorfinden, was sie brauchen. Wasser, Getreide, Obststräucher und Bäume, Oliven und Honig, Feigen und Granatäpfel, Brot, Rinder und Schafe, Eisen, Kupfer, Silber, Gold, alles, was das Volk braucht, soll es da finden. Gott verheißt ihnen, das alles wird da sein. Und Gott erneuert aber nicht nur diese Verheißung für das Volk, sondern es kommt auch eine Art Warnung oder ein Auftrag, eine Erinnerung. Er trägt ihn auf, du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Du sollst nicht in deinem Herzen sagen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, dein Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Auf mich hat dieser Text erstmal ein bisschen seltsam gewirkt, diese Aufforderung. Warum besteht Gott hier so sehr darauf, dass alles, was das Volk bekommt, von ihm kommt? Dass sie ihn nicht vergessen sollen. Das ist so ein bisschen wie meine Hausarbeit schreibt. Man muss zitieren, von wem diese Idee kommt, damit ja nicht man selber Ehre und Ruhm für diese Idee bekommt. Oder das wirkt auch so ein bisschen auf mich wie so Eltern, die ihr Kind andauernd spüren lassen, dass sie so viel Opfer für sie bringen. Dass sie so eine Last sind, weil sie so viel für sie tun müssen. Dabei ist das eigentlich ihre grundlegende Aufgabe, sie zu versorgen. Gott erinnert das Volk hier daran, dass es nicht selbstverständlich ist, so einen Reichtum zu haben, der hier beschrieben wird. Dass sie sich nicht daran gewöhnen sollen und das dann gar nicht mehr wertschätzen, was sie da eigentlich alles erhalten, sondern dass sie eben immer wissen sollen, immer ihnen bewusst sein soll, wie kostbar so ein Leben ist. Eben nicht nur versorgt zu sein, sondern, wie das hier beschrieben wird, Reichtum und Überfluss zu haben. Nicht nur so gerade über die Runden zu kommen, sondern viel zu haben. Das ist eben etwas Besonderes, das ist ein Geschenk. Und doch gewöhnen sich Menschen eben allzu schnell daran. Auch wir haben ja in unserem Reichtum, unserem Einfluss, auch wir haben uns daran gewöhnt. Wenn ich mir so diese Aufzählung angucke, Wasser, Oliven, Brot und Fleisch und dann noch so ein, zwei Obstsorten, das klingt jetzt für uns gar nicht so sehr nach Reichtum. All das haben wir an allen erdenklichen Variationen. Wir können wählen zwischen stillem Wasser, Medium, lautes Wasser, schwarze oder grüne Oliven gefüllt mit Mandeln oder Frischkäse, was auch immer, Dinkel, Roggen oder Weizenbrot, Toastbrot oder Aufbackbrötchen, gemischtes Hack, Hähnchenbrust oder Backfisch. Wir haben ja alleine hier schon vorne auf dem Tisch mehr Sorten an Obst und Gemüse, als das hier in dem Text aufgezählt wird. Kürbis, Trauben, Birnen, Äpfel, Möhren, so einen netten Apfelpflücker hier hinten, wo ich heute gelernt habe, damit erntet man Äpfel. Dieser volle Tisch zeigt, dass unsere Auswahl, unser Reichtum ist noch viel vielfältiger und größer als dieser Reichtum, der für das Volk Israel beschrieben wird. Und doch, wie viele von uns fühlen sich alltäglich reich? Ich persönlich, ich habe immer mal wieder so Momente, an denen ich mich reich oder beschenkt fühle, an denen ich dankbar bin. Zum Beispiel, wenn mein Mann ein besonders leckeres Mittagessen kocht. Aber an sehr vielen Tagen nehme ich das mehr als selbstverständlich, so viel Auswahl zu haben. Und nicht nur das, ich ärgere mich sogar, wenn meine Sorte Chips nicht da ist. Wenn die ausverkauft ist und ich die andere Sorte Chips kaufen muss. Was für ein Drama. Man gewöhnt sich daran, wir haben uns daran gewöhnt, Auswahl zu haben, einzukaufen, worauf man Lust hat, Reste wegzuschmeißen und Essen verschimmeln zu lassen, weil man es vergessen hat oder weil man einfach so viel anderes hatte, was man essen kann. Man gewöhnt sich so sehr daran, dass manche es eben sogar als Recht ansehen, jetzt das zu bekommen, was sie wollen. Sodass Beschwerden bei Supermärkten, bei Mitarbeitern eingehen, wenn bestimmte Produkte nicht da sind oder man eben schlecht gelaunt ist oder empört, wenn gerade etwas nicht vorrätig ist, was man vielleicht gerade kaufen wollte. Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn man irgendwie umplanen muss. Man hatte sich überlegt, was man kaufen will, was man kochen will. Aber haben wir ein Recht darauf, jede Woche, jeden Tag, meistens fast rund um die Uhr, die immer gleichen Produkte zu bekommen? Das Jahr über immer die gleiche Vielfalt auch an Produkten. Ich glaube, das ist nicht nur eine Art Gewöhnung an Reichtum, das ist manchmal auch das Gefühl, dass wir uns das ja auch verdient haben. Wir arbeiten hart, wir zahlen Steuern, jedenfalls hoffe ich das. Wir sind gute Bürger, da kann man doch erwarten, dass wir als Lohn auch irgendwie eine gewisse Auswahl an Produkten haben, dass wir einkaufen können, worauf wir Lust haben. Wir erdenken, wir erarbeiten uns so das Recht auf Konsum, so wie wir uns das wünschen. Und hier erinnert eben der Text, versorgt sein ist nicht das Werk deiner Hände, auch wenn sich das oft so anfühlt. Alleine schon, dass du Kraft hast, einer Arbeit nachzugehen. Dass du einen Job hast, der sicher ist und einigermaßen gut bezahlt. Dass du eine Ausbildung in Anspruch nehmen durftest, dass du Begabungen hast, dass du so erzogen und sozialisiert wurdest, dass Leute dich als angenehm genug empfinden, um dich einzustellen und dass du in der Lage bist, verlässlich zu sein, eine Arbeit auszuführen oder dass du eben in einem Land lebst, dass du dich im Krankheitsfall oder auch sonst, wenn du nicht arbeiten kannst, in der Regel finanziell aufgefangen bist. All das ist nicht selbstverständlich. Und all das ist aber schon Reichtum. Wenn wir so eine Minute darüber nachdenken, uns ein bisschen Zeit nehmen, dann ist den meisten von uns das auch bewusst. Aber im Alltag verlieren wir das gern mal aus den Augen. Verlieren wir den Blick dafür, wie reich wir eigentlich sind. Und hier fordert der Text uns eben auf, gewöhnt euch nicht daran, erinnert euch daran, was euch alles geschenkt ist. Der Text warnt davor, weil das nichts Spezielles der Deutschen ist oder nichts Spezielles des modernen Menschen, sondern das war eben schon eine Gefahr für das Volk Israel damals. Es ist was Menschliches. Der Mensch gewöhnt sich an vieles und Neues oder Besonderes, das wird ganz schnell zum Alltag. Das ist ja auch erstmal normal. Man kann auch nicht jeden Tag neu mit offenem Mund vor den Regalen stehen. Oder jedes Mal hüpfen, wenn man einkaufen geht vor Freude. Das ist klar. Das wird einfach zum Alltag. Und oft ist Einkaufen ja auch so eine Aufgabe, die man irgendwie machen muss. So wie man eben auch nicht jeden Tag die große Verliebtheit für seinen Partner oder seine Partnerin spürt, die einen dann sprachlos zurücklässt. Irgendwann wird es ja ruhiger und stetiger in einer Beziehung und dann gibt es so einzelne besondere Momente der großen Verliebtheit, wo man wieder ganz neu umgehauen ist und dankbar ist für den Partner oder die Partnerin in so besonders schönen Momenten. Unter anderem darum feiern viele Paare ja auch ihren Jahrestag, um sich im Alltag nochmal bewusst zu machen, wie schön und besonders und nicht selbstverständlich es ist, einander zu haben. Und darum feiern wir heute gemeinsam so einen Jahrestag. Wir sind zwar nicht alle miteinander irgendwie verbandelt, aber wir feiern gemeinsam das Erntedankfest, weil unsere Dankbarkeit, die vielleicht sogar da ist, im Alltag so schnell untergeht. Darum halten wir an Erntedank inne, werden uns bewusst, wie wir eigentlich leben, was uns im vergangenen Jahr alles geschenkt wurde, wofür wir dankbar sind. Wir haben gerade schon ein paar Beispiele gehört, Musik, die Arbeitsstelle, dass wir was zu essen haben. Vielleicht auch die Lieblingsschuhe, die so jedes Outfit abrunden, das gemütliche Sofa, das gute Buch, das man gelesen hat, der Ausflug vielleicht mit den Freundinnen, die ermutigende Begegnung mit der Nachbarin. Es ist gut, wenn wir uns einmal im Jahr wirklich Zeit nehmen, das alles bewusst wahrzunehmen. Weil das vielleicht auch wieder neu unseren Blick so im Alltag schärft. Sodass wir über die besonderen Momente hinaus eine stille, stete Dankbarkeit mitnehmen können. Sodass wir nicht jedes Mal jubeln, wenn wir in den Supermarkt gehen, aber vielleicht unser Ärger abgefedert wird, wenn mal etwas nicht so da ist, wie wir es gerade gerne hätten. Es ist gut, das einmal im Jahr zu tun. Und wir haben gerade schon ein bisschen angefangen zu sammeln. Vielleicht könnt ihr das heute beim Mittagessen weitermachen. Man kennt das so aus amerikanischen Thanksgiving-Filmen. Die sitzen dann um so einen großen Tisch mit Truthahn und jeder muss eine Sache sagen, für die er dankbar ist. Vielleicht macht ihr das heute einfach beim Mittagessen. Ob ihr alleine seid oder gemeinsam, euch Zeit zu nehmen, zu überlegen, vielleicht was aufzuschreiben, vielleicht was zu erzählen. Vielleicht kommt da einiges Schönes zum Vorschein. Ich kann mir vorstellen, dass sich so manche Person fragt, wie wohl das nächste Erntedankfest wird in einem Jahr. Wie blicken wir wohl dann auf das Jahr zurück, auf das Jahr 2023? Wird es da viel geben, um dankbar zu sein? Denn neben allem Guten, wofür wir heute dankbar sind, davon haben wir auch schon gehört, gibt es eben auch im Moment einiges, das uns Sorgen bereiten kann. Für viele ist ja mittlerweile nicht das Problem im Supermarkt, ob ihr Lieblingsprodukt da ist, sondern eher die Frage, welche Produkte man sich überhaupt noch leisten kann. Ob man sich traut, die Heizung jetzt schon aufzudrehen oder man lieber noch ein paar Tage die kalten Füße aushält. Ob der Job wirklich noch sicher ist bei der aktuellen Wirtschaftslage. Wie es politisch weitergeht auf der Welt, in der Ukraine, im Iran, auch in unserem Land. Wie wollen wir heute mit diesen Sorgen umgehen? Heute am Erntedankfest, wo es ja eigentlich eben darum gehen soll, wofür wir alles dankbar sind, wofür wir uns eigentlich auf das Positive konzentrieren wollen. Ich will diese Sorgen heute nicht ignorieren. Ich glaube, es ist gut, wenn wir darüber sprechen, wenn wir merken, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich Sorgen machen, die gerade vielleicht in ihren Wohnungen frieren, die nicht wissen, wie der Winter wird. Es ist gut, wenn wir merken, wir sind da nicht alleine. Du bist damit nicht alleine. Ihr seid nicht die Einzigen, die sich diese Gedanken machen. Vielen von uns geht das so. Ich will diese Sorgen nicht ignorieren. Ich will sie aber auch nicht mit dem Hinweis wegwischen, dass es anderen ja noch viel schlechter geht. Und man bitte dankbar für das sein soll, was man noch hat. Ja, ich glaube, es ist gut, wenn man auch darüber nachdenkt, was wir alles trotzdem noch haben. Es ist gut, eine Einstellung der Dankbarkeit zu haben. Das hilft auch, mit Sorgen und Mangel umzugehen. Aber an diesen Punkt, diese Einstellung zu bekommen, da kann man nur selbst hingelangen. Im Gebet mit Gott, in einer inneren Veränderung, das kann einem nicht von außen aufgedrückt oder befohlen werden. Ich will diesen Sorgen auch nicht mit so leichten praktischen Spartipps begegnen, wie das mein Eindruck ist, manche Politiker tun. Einfach mal mit dem Waschlappen waschen, statt zu duschen. Ich weiß nicht, ob das so der beste Tipp gewesen ist, ob das Leuten hilft, die vor ihrer Rechnung zittern. Es erschien mir doch aus einer recht privilegierten Sicht so daher gesagt. Was kann ich also tun? Ich bin Predigerin, ich versuche also Gott in diese Situation mit einzubeziehen. Und ich schaue, was andere erzählen, wie sie Gott erlebt haben. Zum Beispiel eben das Volk Israel. Das Volk Israel ist in dem heutigen Text an einer Stelle, wo ihnen im Prinzip das Schlaraffenland beschrieben wird und ihnen bevorsteht. Aber da sind sie noch lange nicht. Noch sind sie eben unterwegs, sie sind auf Wanderschaft, ziehen wie Nomaden umher. Und auf dieser Wanderschaft, auf dieser Reise geht es ihnen mal besser und mal schlechter. Im Text wird dieses Schlechter auch beschrieben. Die große, schreckliche Wüste, feurige Schlangen und Skorpione, dürres Land, wo kein Wasser ist. All das haben sie erlebt und erleben es auch noch. Sie kennen das also nicht zu wissen, wie der nächste Tag wird, sich bedroht zu fühlen, sich zu sorgen, was wird. In dieser sorgenvollen Situation haben sie erlebt, dass Gott treu ist, dass er sie versorgt hat. Nicht mit Überfluss, nicht mit Reichtum, nicht mit langfristiger Sicherheit, aber mit dem, was sie brauchten, um weiterzumachen. Mit Brot und Wasser für jeden Tag. Gott wird uns hier nicht als jemand vorgestellt, der denjenigen, die mit ihm unterwegs sind, ein immer überreiches Leben ermöglicht. Sondern er wird vorgestellt als jemand, der treu ist und mitgeht, im Überfluss und im Mangel. So hat das Volk Israel ihn erlebt. Und so dürfen auch wir hoffen und vertrauen, dass wir ihn so erleben, in unserem Überfluss und auch in unserem Mangel. Beim Volk Israel ist das so auf wundersame Weise passiert. Sie hatten jeden Tag neue Versorgung, buchstäblich vom Himmel, Gutes von oben. Ich glaube, dass Gott auch heute Menschen versorgt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manche erleben auch solche Wunder, dass sie auf unerklärliche Art und Weise ohne ihr Zutun versorgt wurden und das als Geschenk Gottes erlebt haben. Manchmal erscheint uns das als großes Wunder, aber oft passiert das auch ganz alltäglich. Dass uns Menschen zur Seite stehen. Dass jemand um Hilfe bittet und sie bekommt. Dass eine Person eine innere Ruhe, einen Frieden erlebt. Das ist nicht weniger ein Wunder. Ich kann solche Wunder jetzt heute nicht versprechen. Nicht alle Sorgen werden auf so eine Art und Weise gelöst. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, auf Gottes Treue zu hoffen und darum zu bitten und auch mit ihm zu rechnen. Und ich glaube, dass wir uns alle von Gott gebrauchen lassen können, an Wundern für andere Menschen beteiligt zu sein. Das Volk Israel hat nicht nur erlebt, dass sie auf wundersame Art und Weise versorgt wurden, es hat auch ein System eingerichtet, dass diejenigen unter ihnen versorgt wurden, die zu wenig hatten, die Witwen und Waisen. Und genauso ist es uns auch heute aufgetragen, aufeinander zu achten, die mitzutragen, die sich sorgen, die frieren, die sich alleine fühlen, die wirklich Leid erleben. Ich habe diese Woche so ein tolles Video auf Instagram von der Tagesschau gesehen von einem Vermieter, der, weil er es sich leisten konnte, die Miete nicht erhöht hat, sondern runtergesetzt hat. Als Geschenk für seine Mieter, als Geste der Solidarität. Und er hat das einfach gemacht, weil er konnte, weil er es sich leisten konnte, weil er diese Ressource hatte. Und die Mieterin im Video hatte echt Tränen in den Augen. Jetzt sind wahrscheinlich nicht alle von uns Vermieter, die so viel Geld übrig haben. Aber viele von uns werden doch etwas haben, das sie teilen können, geben können, tun können. Aus Dankbarkeit für das, was wir haben, aus dem Wissen heraus, dass es nicht unser Verdienst ist, dass es alles ein Geschenk ist. Und dass wir für andere ein Wunder sein können. Weil es richtig ist, weil es unsere Pflicht ist, aber auch weil das einfach schön ist. Es tut gut, andere zu beschenken. Es ist so schön zu sehen, dass man anderen wirklich helfen konnte. Es ist schön, wenn man merkt, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern gemeinsam. Und darum, wenn du es dir leisten kannst, gerade eine einigermaßen warme Wohnung zu haben, dann lad doch öfter mal Leute ein. Wenn du warme Kleidung hast, die du nicht mehr anziehst, oder Decken, die nur auf dem Dachboden liegen, dann verschenke sie, spende sie. Wenn du Geld übrig hast, bezahle vielleicht der Person hinter dir den Einkauf. Wenn du Zeit übrig hast, hör anderen zu oder bete für sie. Und wenn du eine Umarmung übrig hast oder ein nettes Wort für jemanden, zöger nicht, das weiterzugeben. Ich glaube, viele von uns brauchen das zurzeit. Lasst uns wirklich als Gemeinde, als Christen vor Ort Menschen sein, die füreinander da sind. Füreinander hier und auch für andere, wo die, die etwas haben, es teilen und diejenigen, die Unterstützung brauchen, nicht zögern, danach zu fragen. Gott ist bei uns im Mangel und im Überfluss. Darauf vertrauen und hoffen wir. Amen.